Karriere als AStA-Referent begonnen hat an der FU Berlin und hat es trotzdem zu was gebracht, darüber freue ich mich sehr. Hat seit 1980 im BMZ gearbeitet und ist jetzt immer noch ehrenamtlich für das BMZ tätig, vor allem eben im Bereich der, der entwicklungspolitischen Bildung. Und Herr Gerhard, lange Zeit als Journalist tätig gewesen und jetzt, jetzt auch im Ruhestand sozusagen, aber
von Sie wegen. Haben
Ihren eigenen Verein.
Von wegen, warum bin ich hier? Nicht um zu ruhen.
Weil wir Sie eingeladen haben.
Ja.
Gut, also Sie können aber auch gerne zu sich selbst noch ein paar Worte sagen.
Vielleicht ganz sinnvoll. Ja, ist wahrscheinlich ganz sinnvoll. Also, Dritte Welt, ich weiß gar nicht, wo das herkommt bei mir, aber ich glaube, es hat mit der Kindheit schon zu tun. Denn als ich nach Afrika kam in den 80er Jahren, hatte das schon einen langen Vorlauf gehabt. Irgendwie war Dritte Welt und besonders Afrika natürlich, das hatte so was Exotisches. Natürlich kindheitsbedingt, aber es hat immer eine Rolle gespielt in meinem Leben, das muss ich sagen. Deswegen wollte ich auch gern mal ein paar Jahre in der Entwicklungshilfe arbeiten, habe mich dann vom WDR beurlauben lassen, das heißt meine Jahre beim Deutschen Entwicklungsdienst, DED ist bekannt, was die machen, der DED ist ein staatlicher Dienst, der schickt Entwicklungshelfer in die Welt hinaus, so wie es eben auch private oder kirchliche Dienste gibt, die sowas machen. Aber der DED ist in dieser Art der größte. Und ich habe mich also beurlauben lassen, bin dann 3 Jahre in Niger gewesen, in Westafrika, das liegt so in Westafrika mittendrin. Nicht Nigeria, das wird häufig verwechselt, ist aber nicht dran. Und der Nigerfluss fließt auch durch. Und da habe ich Entwicklungshelfer betreut, Entwicklungsprojekte betreut, habe das Programm sozusagen verantwortet und geführt. Das Programm, das besteht also aus allen möglichen Einzelteilen, aus Wegebau und Imkerei und Handwerkerberatung und was der Teufel alles. Und es ist mir dann so gegangen, dass ich sehr bald dachte, irgendwie bin ich ja im falschen Film, weil mir die Zustände, die in der Entwicklungshilfe, so wie ich sie ganz praktisch erfuhr, dermaßen merkwürdig vorkam, dass ich dachte, hier stimmt irgendwas nicht. Hier stehen die Dinge auf dem Kopf. Das kann ich natürlich auch an Beispielen nochmal erläutern, denn so sagt das wenig. Aber ich lasse es jetzt mal zunächst dabei, wir können ja auch noch miteinander reden. Und ich habe dann auch darauf reagiert. Ich habe das an die Zentrale berichtet, in Berlin, damals war der DED noch in Berlin, jetzt in Bonn. Ich sagte, also das geht doch gar nicht, wie das hier so läuft. Daraus kann doch nichts werden. Und ich habe auch dann eigentlich nicht weitergemacht nach 3 Jahren, was ich hätte machen können, weil mir immer klarer geworden war, dass das Entwicklungshilfesystem, das ich kennengelernt hatte und in dem ich arbeitete, nicht funktionieren kann. Und ich wollte nicht in einem System arbeiten, das zum Scheitern verurteilt ist. Die größten Schwächen, die ich damals empfunden habe, empfinde ich heute immer noch. Ich halte mit Land und Leuten, mit dem Niger viel Kontakt, habe heute Mittag noch mit einem Freund in Niamey telefoniert. Es ist wirklich fast täglich der Kontakt. Im letzten Sommer war ich das letzte Mal da und was ich da erlebt habe, hat mich bestärkt. Es hat sich eigentlich gar nichts verändert. Das Wesentliche an den unguten Zuständen hat sich gehalten und dann habe ich mit jemandem geredet, der seine letzte Stelle in Kamerun als deutscher Botschafter hatte. Der hat das Buch geschrieben, Afrika wird arm regiert. Wenn Sie es noch nicht in der Hand gehabt haben, empfehle ich das zu tun und es zu lesen. Der Autor heißt Volker Seitz. Und mit dem habe ich eigentlich schon vor Jahren beschlossen, wenn wir beiden aus dem Dienst raus sind, dann machen wir was in Gang. Und wir haben dann zusammen mit anderen, mit Robert Neudeck und einem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Professor Pinger und noch mehr Leuten den Bonner Aufruf gestartet. Das ist eigentlich eine politische Pressure Group, würde man das nennen. Also wir wollen einfach Anstöße geben und haben das auch durch ein paar Erklärungen getan, die Sie natürlich alle gelesen haben, weil Sie ja wissen, dass ich vom Bonner Aufruf komme. Steht alles im Internet, sonst holen Sie es natürlich nach, nicht? Und wir versuchen, die politische Debatte in Deutschland zu beeinflussen und zu sagen, Leute, ihr müsst, was wir jetzt machen, radikal ändern, sonst wird daraus nichts, sonst werden wir in weiteren 50 Jahren der Entwicklungshilfe genauso dastehen wie jetzt und sagen, was haben wir eigentlich erreicht? Mal bis dahin. Also das.
Ja, wenn ich eingangs was sagen soll zu meiner Person, dann vielleicht nur dies, was hoffentlich auch Ihr Herz freut. Ich bin an sich Assessor der Juristerei und habe nochmal für das Berufsziel Entwicklungskooperation diese Postgraduiertenausbildung am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik absolviert, so einen postgraduierten Studiengang. Und nach 2-3 Jahren, ich habe bei der evangelischen Kirche angefangen, bei dem evangelischen DED mit dem Namen Dienst in Übersee, hat mir mein Geschäftsführer gesagt, ich hätte Sie als Jurist nie eingestellt. Ich habe Sie aber als Jurist eingestellt, der an sich davon, also dafür wenig vorbereitet ist, außer diesem postgraduierten Studiengang, weil Sie so viel politisch gearbeitet haben. 1 Jahr im AStA und dann 3 Jahre im Nationalen Studentenverband, der damals Verband Deutscher Studentenschaften hieß. Und mit dem kam ich eben auch in Entwicklungsländer. Zum Beispiel kam ich nach damals Rhodesien, heutiges Simbabwe, 1 Jahr nach der einseitigen Unabhängigkeitserklärung von England und musste dort Studenten, die vom Studium ausgeschlossen waren, aufgrund ihrer politischen Tätigkeit ausgeschlossen waren von der weißen Minderheitsregierung, musste ich also die Solidarität der damaligen deutschen Studentenschaft übermitteln. Ich glaube, die Armen, die zu Hause vom Studium ausgeschlossen waren, konnten sich aber nichts kaufen, aber ich habe davon nicht massiv profitiert, weil ich eben Entwicklungsländererfahrungen sammeln konnte in Simbabwe, damals Rhodesien oder Südafrika oder im Kongo oder in Kenia, wo immer ich dann rumkreuzte im Auftrag des Dachverbandes der deutschen Studenten. Also es mag Sie freuen, dass politische Tätigkeit auch beruflich relevant werden kann, positiv relevant werden kann. Ich muss meinem sehr geschätzten Kollegen massiv widersprechen. Denn ich habe ein völlig anderes Land kennengelernt. Ich war vom ersten bis letzten Berufstag 35 Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit tätig und war 4 Jahre davon in Brasilien. Und als ich nach Brasilien kam, habe ich mir gedacht, verdammt, es muss doch hier ein Projekt geben, das nicht funktioniert. Und als ich kam im Jahre 86, waren es 62 Projekte in der Durchführung, und zwar auf der staatlichen Ebene, also vereinbar zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Brasilien. 62 Projekte waren es, die ich da als Koordinator der deutschen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit in Brasilia übernehmen musste oder beobachten musste. Übernommen hatte es ja die jeweilige brasilianische Durchführungsorganisation. Und bis ich wegging, nach 4 Jahren, war kein einziges Projekt fehlerbehaftet, wie ich es erfassen konnte. Und das hat mich natürlich auch geprägt, und ich bin sicherlich auch so ein Stückchen subjektiv mit meinen 4 Jahren Brasilien und 35 Jahren insgesamt in der Entwicklungszusammenarbeit, wie sicherlich auch Herr Gerhard subjektiv ist mit seinen 3 Jahren Niger. Ich weiß, dass man zwischen Brasilien und Afrika einen riesigen Bogen spannen muss. Das ist nicht vergleichbar. Die Fehlerhäufigkeit ist in Afrika sicherlich mehrfach höher als in einem halbindustrialisierten Land wie Brasilien. Aber ich halte es für problematisch, über den Leisten Niger jetzt die gesamte Entwicklungszusammenarbeit zu stülpen oder damit zu messen. Denn, wie gesagt, ich habe in meiner weltweiten Zuständigkeit an verschiedenen Stellen im Ministerium und auch in der Entwicklungskooperation mit der Evangelischen Kirche habe ich mit allen 3 Kontinenten zu tun gehabt und weiß, dass Afrika mit Abstand der Problemkontinent ist, gar nicht zu vergleichen mit Asien und Südamerika, und dass auch innerhalb Afrikas gigantische Unterschiede gibt. Mein Fazit in aller Kürze, weil dann Sie sprechen sollten und Sie fragen sollten, wäre, jedes Land muss für sich gemessen werden und jedes Land muss für sich eine Fehlerquote festgelegt bekommen, und für jedes Land müssen auch die Gegenmaßnahmen dann maßgeschneidert sein. Die weltweiten Fehlerquoten in der staatlichen Zusammenarbeit, und zwar jetzt erstmal nur Deutschland und Partnerland gemessen, also im Moment hat Deutschland Beziehungen zu rund 80 Ländern, liegt die Fehlerquote bei rund 12%, mal 10%, mal 14-15%. Das wird von Jahr zu Jahr wechseln. Und da ist, wie gesagt, ich wiederhole mich, Afrika der Problemkontinent. Mit diesen 12-14% Fehlerquote kann ich persönlich als Staatsbürger leben. Und natürlich bin ich subjektiv und ich sage mit meiner Berufserfahrung, wir sind einer verdammten Solidarität schuldig. Und zwar wegen 2 Gründen. Einmal sind wir nur im Mittelfeld bis im hinteren Mittelfeld der europäischen Länder. Die Schweden und die Holländer machen seit Jahr und Tag 3-mal so viel wie wir. Die haben das 0,7%-Ziel seit Jahrzehnten erreicht und haben eine vergleichbare Gesellschafts- und Industriestruktur und zeigen mit ihrer Leistung sehr viel mehr Solidarität als wir schlappen Deutschen. Das Zweite ist, wir haben nun gerade mal hinter uns 2 Tage Cancun. Und in Brasilien hat für mich der Tropenwaldschutz und die Klimaproblematik mehr als 50% der täglichen Arbeitszeit ausgemacht. Und das ist ein bisschen mein Spezialgebiet, der Waldschutz und der Klimabereich. Wir sind das unseren, also sicher Kindern schuldig. Und ich denke auch Ihnen. Denn was die Welt im Moment macht, ist ein Verbrechen. Was wir im Moment in den Industrieländern leisten, ist ein Verbrechen. Ich habe es vorhin erzählt, jeder Jeep-Fahrer ist ein Verbrecher an der nächsten Generation. Jeder, der wie die Uni Bonn hinter Einglasscheiben lebt und arbeitet, ist ein Verbrecher an der nächsten Generation. Weil die Klimakipppunkte völlig unbekannt sind wissenschaftlich. Ich habe also mit Weltwissenschaftlern, also weltweit bekannten Wissenschaftlern in Brasilien reden müssen, weil ich mit Ministern und Staatssekretären durch Brasilien kurven musste und die sich eben am Thema tropischer Regenwald die Klimaproblematik erklären ließen. Es ist völlig unbekannt, was aus unserem Lebensstil wird. Und wenn wir nicht ganz schnell die Kurve bekommen, wie in Cancun, jetzt Vereinbarungen zu schließen, wie wir die Klimagasemissionen reduzieren und wie wir den Entwicklungsländern helfen, einen kohlenstoffarmen Entwicklungsweg einzuschlagen, desto mehr versündigen wird in der Zukunft.
Herr Wilmsen hat es gerade schon angesprochen. Natürlich könnt ihr jederzeit auch Fragen stellen. Wir werden am Schluss noch eine offene Diskussionsrunde haben, wo das dann eben besonders gut möglich sein wird. Aber wenn es vor allem jetzt Verständnisfragen oder Ähnliches gibt, dann bitte raus damit. Zunächst möchte ich aber eine Frage stellen. Und zwar haben wir unsere Veranstaltung ja betitelt, kann Hilfe falsch sein? Die Frage möchte ich gerade Ihnen, Herr Wilmsen, stellen. Kann Hilfe falsch sein und wenn ja, wo?
Also ich glaube, dass der Bonner Aufruf durchaus Probleme, Teilprobleme beim Schopf greift.
Ganz kurz, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was der Bonner Aufruf ist und deshalb wäre es vielleicht ganz schön, Herr Gerd, wenn Sie ihn ganz kurz zusammenfassen könnten.
Ja, ich habe es ja eben schon angedeutet, es sind einfach formlos zusammengewürfelte Leute, die alle mehr oder weniger Erfahrung in der Entwicklungshilfe haben und die alle der Meinung sind, dass es so nicht weitergehen kann. Und die alle sich gedrängt fühlen, was zu tun in diesem Sinne und sich dazu äußern. Wir haben vor 2 Jahren erstmal so eine Art Grunderklärung in die Welt gesetzt. Das Ding hieß dann auch Bonner Aufruf. Also die Leute heißen Bonner Aufruf und das Papier auch, wo wir versucht haben, ein paar Grundpositionen anzudeuten. Und dann kam in die Koalitionsverhandlungen in Berlin hinein ein zweites Papier, das nennt sich 10 Vorschläge für eine bessere Entwicklungspolitik und da kommen wir etwas schärfer zur Sache. Beide Erklärungen sind von vielen Leuten unterschrieben worden, deren Stimme dadurch wiegt, dass sie eben auch Erfahrungen nachweisen können auf diesem Feld. Es konnte nicht jeder unterschreiben, sondern wer unterschreiben will, soll entweder mit Afrika was zu tun gehabt haben oder mit Entwicklungshilfe, also schon einen engen Kontakt mit dem Stoff haben. Das ist der Bonner Aufruf.
Ja, können Sie mal von den 10 Punkten irgendwie einige nennen, Sie umschreiben das immer nur, aber worauf kam es in den 10 Punkten besonders an?
Alles eine Frage der Zeit. Klar, ich mache es deutlich. Wir haben das ganz knapp gefasst, ja. Danke. Das war dann eine Anzeige, eine Viertelseiten große Anzeige im Berliner Tagesspiegel. Also zum Beispiel sagen wir, liebe Leute, lasst diesen Unsinn fallen mit den 0,7%. Natürlich würde ich nie meinen verehrten Nachbarn Wilmsen des Unsinns bezichtigen, aber wir halten dieses dem 0,7%-Ziel nachlaufen für Unsinn und wir halten es auch für schädlich. Weil dahinter die andere fatale Vorstellung steckt, mehr Geld bedeutet mehr Entwicklung. Die Leute, die das fordern, sehen überhaupt nicht, dass mehr Geld weniger Entwicklung bedeuten kann. Also wir versuchen damit zu brechen, diese unsinnige Vorstellung, dass man mit Geld, dass das allein die Tatsache mehr Geld, mehr Entwicklung erzeuge, also das und dieses 0,7-Geschichte, das suggeriert das so ein bisschen. Dann sagen wir, dass man korrupten Staaten schärfer zu Leibe rücken muss, als das bisher geschieht. Wir machen da so einen konkreten Vorschlag, dass die Länder, die nach dem Index von Transparency International die 5 korruptesten sind, dass man denen die Entwicklungshilfe beschneidet.
Wir sagen auch, dass man Entwicklungshilfe nur an Länder geben soll, die sich selbst nicht helfen können. Aber natürlich keine an China oder Indien. Das ist ja geradezu absurd. Wir sagen, was wir mal gucken. Ja, es ist eine Sache, die müsste ich erläutern, aber ich sage mal, wir müssen wegkommen von der Vorstellung, dass wir an erster Stelle verantwortlich wären für die Entwicklung Afrikas. Das ist quasi eine Beleidigung der Afrikaner. Es ist eine Frage auch der menschlichen Würde, dass jeder Mensch zunächst mal gerufen ist, sich selbst zu entwickeln, sich selbst zu entfalten, und dass andere erst ins Spiel kommen können, übrigens nach dem Subsidiaritätsprinzip, wenn der Mensch oder die Gesellschaft selbst nicht mehr mit eigenen Mitteln das Ziel erreichen kann. Aber nicht vorher. Ich glaube aber, in ganz vielen Entwicklerköpfen ist drin, dass sie das irgendwie alles machen müssen. Ich habe dazu ein Beispiel, das ich gerne zitiere, aber Sie müssen mich ein bisschen bremsen, wenn ich zu lang werde. Also, was haben wir denn noch? Wir sagen zum Beispiel, wir sollten keine Entwicklungshilfe an Länder geben, Länder, die Bodenschätze haben. Und wir beschäftigen uns mit Afrika. Ist noch ganz wichtig. Herr Wilmsen hat das eben schon angedeutet. Aber wir, Bonner Aufruf, beschäftigt sich, und auch ich persönlich, mit Afrika. In Afrika gibt es enorm viele Bodenschätze. Wir sagen, bevor ein Land Entwicklungshilfe bekommt, muss es erstmal offenlegen, was es für Einnahmen hat aus Bodenschätzen. Wir halten es für völlig unmöglich, dass man sich an Regierungsverhandlungen an einen Tisch setzt und Entwicklungshilfe verhandelt, ohne dass man weiß, worüber das andere Land eigentlich verfügt. Kamerun ist ein schönes Beispiel. Also so geht das durch. Ich will die jetzt nicht alle vorlesen, die 10 Punkte, aber die können Sie auch im Internet nachlesen.
Ich glaube, es ist jetzt ungefähr klar geworden, für den Bonner Aufruf steht eben gegen dieses Dogma, mehr Geld bedeutet mehr Entwicklung, ja. Und eben gegen solche finanzielle Ziele wie die 0,7%, die Sie, Herr Wilmsen, die auch die UNO als wichtig erachtet, können Sie mal erläutern, an welchen Stellen Sie Entwicklungshilfe kritisch sehen und an welchen Stellen sie besonders wichtig ist und warum man solche Ziele wie die 0,7% Ihrer Meinung nach braucht?
Also ich wollte eben ansetzen zu sagen, dass wir auch massive Fehler gemacht haben. Und zwar beginnen die Fehler sicherlich am Beginn auch der deutschen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit. Die war in den 50er Jahren und 60er Jahren. Und auch als ich in den 70er Jahren ins Berufsleben eintrat, Anfang der 70er Jahre, haben wir sicherlich massive Fehler gemacht, weil wir zu wenig kritisch waren, ich persönlich und mein Werkdienst in Übersee damals gegenüber den kirchlichen Partnern in Afrika, Asien und Südamerika. Aber ich denke, die Entwicklungszusammenarbeit hat auch eine Menge gelernt. Ich denke, es kann Ihnen jetzt eine kleine Brücke und Hilfe sein. Ich habe vorhin dieses Deutsche Institut für Entwicklungspolitik genannt, wo ich eben 70-71 war. Und das war damals gerade 6 Jahre alt, also erst 64, das ist 12 Jahre nach Beginn einer deutschen Entwicklungszusammenarbeit, hat man überhaupt begonnen, Menschen für diesen Berufsbereich auszubilden. Also man hat früher in den 50er, 60er, 70er Jahren zum Teil alles noch so gemacht, wie wenn man es in Deutschland täte. Der Zusammenbruch der Berufsschulen in Afghanistan, einem doch im Moment so wichtigen, problematischen Land, liegt daran, dass man die Gewerbeschulen der 60er und 70er Jahre in Afghanistan genauso eingerichtet hat wie hier in Trier. Und das ging ins Auge und musste ins Auge gehen. Von daher hat der Bonner Aufruf an vielen Stellen recht und an vielen Stellen auch völlig Unrecht. Das 0,7%-Ziel hat ja nie zum Ausdruck gebracht, dass wir uns an die Stelle des Entwicklungsakteurs Afrika oder andere Entwicklungsländer stellen wollten. Das ist Mumpitz, das ist ein Phantom.
Habe ich auch nicht gesagt.
Gut, also in den Regierungsverhandlungen ist es richtig, dass man sich nicht mehr Despoten beugen sollte, die über ihre Rohstoffeinnahme nicht Rechenschaft ablegen. Völlig richtig. Aber es ist auch seit 3-4 Jahrzehnten nie behauptet worden, dass deutsche Entwicklungszusammenarbeit sich an die Stelle des Entwicklungsakteurs irgendeines Landes, Botswana, Kongo oder Ecuador, stellen wollte, sondern es war immer gesagt, die Entwicklungszusammenarbeit ist nur ein bescheidener Beitrag zu den Entwicklungsanstrengungen des Landes selbst. Und ich wäre jetzt für das Schaubild dankbar, wenn Sie so lieb sind, das anzuklicken und zu aktivieren. Es ist also die Grundphilosophie gewesen und die Grundphilosophie noch heute, dass der Entwicklungsprozess in einem Entwicklungsland aus drei Grundkomponenten besteht.
Und die kleinste Grundkomponente ist die Entwicklungszusammenarbeit, das rote Feld. Und wir haben um dieses Schaubild im BMZ, ich habe damals die Leitung dafür gehabt, diesen Bereich, haben wir wissenschaftlich gerungen und politisch gerungen. Das Pressereferat des BMZ hat wochenlang das Schaubild blockiert mit dem Argument, wir dürfen unseren Bereich nicht so klein darstellen. Aber ich habe damals argumentiert, wir müssen die Entwicklungszusammenarbeit so bescheiden darstellen, weil sie nur so bescheiden ist. Weil die Weltbank sagt, dass alleine die Schäden im Handelsbereich, den die Industrieländer den Entwicklungsländern zufügen, allein im Handelsbereich doppelt so groß sind wie die gesamte Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, die Länder verlieren doppelt so viel an Geld durch eine negative Handelspolitik der reichen Länder, als sie im Gegenzug von den reichen Ländern den roten Bereich, sprich die EZ, bekommen. Das heißt, die Grundphilosophie war immer, ein Land kann sich nur selbst entwickeln. Also ein Industrieland, das jetzt nach Trier Hyundai-Autos liefert, wie Korea, war armes Entwicklungsland in den 50er Jahren nach dem Koreakrieg, so arm wie Afrika heute, ist jetzt massiver Konkurrent des Industrielandes Deutschland. Da hat sie aus eigener Kraft, das ist der Sohn, der da rumgefummelt hat am Computer. Also das Land Korea, die Schaubild ist auch hier drauf, aber vielleicht gleich zu erkennen, dass unsere Weltkarte des BMZ, hier sehen Sie dasselbe Schaubild, den Hauptbeitrag haben die Länder immer geleistet, werden sie immer leisten, müssen sie immer leisten. Von der ist der Bonner Aufruf, wir hätten uns an die Stelle des Akteurs gestellt, nicht richtig. Und noch wichtiger als die EZ, über die wir doch gerne reden können, sind unsere Schäden, die wir als Industrieland und die wir als Gruppe der Industrieländer dem Süden zufügen. Und ich habe vorhin Ihnen angeboten, ein Referat zu schicken, was ich gerade halten musste, wo sehr schöne Beispiele sind aus dem Bereich Gesundheitspolitik. Oder nehmen Sie mal dann auch aus diesem Referat, was ich dann Ihnen gerne schicken kann, und können Sie es dann streuen im Zuhörerkreis irgendwie.
Du kannst es auf die Homepage setzen.
Also wenn Sie es einfach mal nehmen, diese subventionierten Agrarexporte. Als ich in Brasilien von 86 bis 90 tätig war und Regierungsverhandlungen führen musste mit den Brasilianern auf Augenhöhe, die haben sich überhaupt nicht von mir was vorschreiben lassen. Die haben gesagt, Senor Christian, Sie reden aber viel über Tropenwaldschutz. Und dann haben sie geguckt, seid ihr nicht das letzte Land in der Welt ohne Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Autobahnen? Ja? Also die haben sehr wohl uns auch in die Schranken gewiesen, die Brasilianer, uns Deutsche. Aber da haben wir eben entgegengehalten bekommen, wir Brasilianer erzeugen unseren Zucker ohne Subventionen und wir exportieren ihn ohne Subventionen. Jetzt kommt ihr Europäer, habt ein dreimal so hohes Produktionsniveau an Tonnenpreis pro Zucker und subventioniert das runter und macht uns die Märkte kaputt in arabischen Staaten. Haben sie uns entgegengehalten. Das ist also eine Schädigung brasilianischer Zuckerbauern durch unsere Subventionspolitik. Und das ist also ein Teil dieses blauen Bereiches, wo wir noch Schäden zufügen oder die Entwicklungsländer behindern. Daher ist es also wichtig, immer bei der Frage Notbekämpfung oder Entwicklung voranbringen, diese drei Felder insgesamt in den Blick zu nehmen. Und mein Appell, der wichtigste für sicherlich heute wäre, dass Sie bei jedem Gespräch über Entwicklungszusammenarbeit oder was anderes immer auf dem Bierdeckel diese drei Bereiche skizzieren, um zu sagen, das ist aus der Vogelschau-Perspektive die Gesamtproblematik. Und erst wenn wir die Vogelschau-Perspektive eingenommen haben und internalisiert haben, dann sollten wir über Einzelbereiche gerne reden. Mal die Schäden, die wir durchführen, mal die Dummheiten, die wir in der Entwicklungshilfe machen, mal die Mugabes und Diktatoren dieser Welt, die ihre Rohstoffeinnahmen nicht darstellen. Ich bin also Mitglied von der Nichtregierungsorganisation Transparency International. Und natürlich ist eine unserer Forderungen, dass die Despoten erstmal ihre Rohstoffeinnahmen darlegen sollten. Und es ist eine Schwäche auch deutscher Politik, das sage ich auch als ehrenamtlicher Mitarbeiter des Ministeriums, dass wir nicht viel strenger mit denen sind, zu sagen, bevor ihr nicht eure Rohstoffeinnahmen, Beispiel Kamerun, offenlegt, nehmen wir keinen neuen Termin für Regierungsverhandlungen ins Auge, auf dem dann neue Zusagen gegeben werden. Aber dann kommt die Verstrickung. Ich rede für das Entwicklungsministerium. Wir würden mit vielen Ländern überhaupt nicht reden wollen, wenn ich das Auswärtige Amt uns drängen würde. Ja, aber die haben eine deutsche Schule und die pflegen deutsche Sprache. Das Kamerun ganz wichtig. Da ist noch ein deutsches Abitursfach. Mit denen dürfen wir die Zusammenarbeit nicht beenden. Oder das Wirtschaftsministerium. Nein, die brauchen unsere Hilfe. Die sind ganz wichtig als Rohstoffexporteur für die deutsche Industrie, für Handyproduktion oder ähnliches. Das heißt also, die Entwicklungszusammenarbeit ist auch immer Zwang, eingebettet in den Zwang von Wirtschafts- und außenpolitischen Interessen.
Ja, Herr Winsen, bevor wir jetzt nochmal auf die Linie des BMZ kommen, auf die deutsche Entwicklungspolitik, staatliche deutsche Entwicklungspolitik, Können Sie vielleicht noch ein oder zwei Punkte nennen, die Ihnen wichtig sind im Bereich Handelspolitik? Sie haben jetzt die Subventionen angesprochen. Und dann könnte Herr Gerhard vielleicht kurz uns erläutern, warum er das nicht so sieht, warum er diese Handelspolitik eigentlich gar nicht als schädlich sieht. Und ja, bitte.
Also, vielleicht, weil ich Jurist bin, liegt es mir nahe. Bis zum 1. Januar 1999 konnte Ihr Vater eine Korruptionszahlung an einen Beamten im Ausland von der Steuer absetzen. Als ich in Rio der Sprecher war der deutschen NGOs auf dieser Rio-Konferenz Umwelt und Entwicklung, hat mir der amerikanische Kollege der amerikanischen NGOs richtig den Kopf gewaschen. Er war richtig innerlich böse mit mir als Deutschem, weil die Amerikaner schon diese Korruptionsgeschichte gegenüber dem Ausland in den 70er Jahren abgebaut hatten und wir hatten es 92 immer noch und es erst zum 1. Januar 99 abgebaut worden. Das heißt, wir haben mit unserer steuerlichen Bevorzugung der Korruption Entwicklungsländern, aber auch Nachbarländern wie Frankreich und Holland geschadet. Das war am 1. Januar nicht mehr der Fall. Sie konnten bis zu dem Zeitpunkt die Korruption als nützliche Betriebsausgabe von der Steuer absetzen und selbst wenn es bewiesen war, dass sie es taten, gingen sie nicht ins Gefängnis. Während wenn sie bewiesen bekommen, dass sie einen deutschen Beamten bestochen haben, gehen sie mit Sicherheit ins Gefängnis, weil es gar keine Geldstrafe gibt dafür. Es gibt immer nur Freiheitsstrafe. Das heißt, wir haben mit dieser rechtlichen Konstruktion bis Ende 98 Ländern geschadet und auch unsere eigenen Rechtskultur, ethische Kultur geschadet. Aber das ist nur so ein plastisches Beispiel, was auch in diesem Referat ist, das ich Ihnen gerne elektronisch übermittle. So vielleicht der Kürze zu diesen Bereichen.
Zur Korruption?
Zur Korruption, zu den Subventionen.
Ja, ich bin da ein bisschen zurückhaltend. Also einerseits ist mir klar, dass die Korruption irrsinnige Schäden anrichtet. Ich spreche übrigens lieber etwas detaillierter von dem Problem. Wenn wir Korruption hören, dann denken wir doch schnell an Bestechung, ne? Ich meine, Schmier, das ist Korruption. Aber die größten Schäden in Afrika, genau kann das natürlich keiner sagen, aber werden durch Unterschlagung angestellt. Das heißt, dass Leute öffentliches Gut sozusagen verwalten müssen und das umlenken in private Taschen. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Problem, weil es auch ein bisschen in der Mentalität drinsteckt, dass man zum Beispiel das, was der Großfamilie gehört, ganz scharf und wie wir das wohl auch tun, als sein Eigentum betrachtet und schützt. Aber es in solchen späten Konstruktionen wie moderne Staaten in Afrika, es gibt ja immer beide Welten. Es gibt ja noch die traditionellen Welten mit den Stämmen und Ethnien und es gibt die moderne, von uns künstlich aufgefropfte Welt mit Grenzen und Strukturen. Und das beides geht immer noch nebeneinander her. Ich habe das gerade in Sambia auch wieder in unangenehmer Weise erlebt. Und was ein öffentliches, staatliches Gut etwa ist, da gibt es wohl ein anderes Denken darüber. Ein hoher afrikanischer Politiker, den Herr Willemsen wahrscheinlich kennt, sagte mir neulich, der war ein paar Jahre Premierminister in einem afrikanischen Staat und hat immer noch in afrikanischen politischen Strukturen, will ich mal, eine hohe Position. Der erzählte mir vor ein paar Monaten, als ich ihn in Berlin getroffen habe, mein Onkel hat mich vor einiger Zeit gefragt, sag mal, wie viele Häuser hast du? Da habe ich gesagt, 2. Da war der Onkel fassungslos, weil er meinte, sag mal, wozu warst du denn Premierminister? Weil für den Onkel eine Selbstverständlichkeit war, das zu tun, was so gut wie alle führenden afrikanischen Politiker machen, nämlich sich und seine Familie versorgen, solange er am Zuge ist. Auf Französisch ist das immer, il faut manger. Also wer am Druck ist, der muss fressen. Ist dumm, wenn er es nicht tut. Und es geht so weit, dass wenn man also diese Dinge nicht unterschlägt, man fast gesellschaftlich geächtet ist. Es wird nicht sanktioniert. Im vorigen Jahr, sage ich ja, war ich wieder da und da hat mich ein Freund, wie immer, wenn ich in Niamey, der Hauptstadt des Nigers bin, durch die Gegend gefahren und wir kamen an einer riesigen Baustelle vorbei und sagte, das ist das Haus von Hammer Amadou. Das war der frühere Premierminister. Bis vor kurzem war der Premierminister. Wenn Sie das Haus gesehen hätten, dieses Schloss, das der mitten in der Stadt dahingesetzt hat, jeder weiß, dass das alles von gestohlenem Geld ist. Denn der hat niemals als Politiker so viel Geld gehabt, dass er so ein Ding bauen könnte. Jeder weiß also, dass das aufgrund von Unterschlagung entstanden ist. Aber deswegen wird er nicht geächtet. Deswegen geht da keiner auf die Barrikaden und sagt, so einen Mann kann man doch nicht zum Premierminister wählen. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Und im Übrigen, im privaten Bereich bin ich auch da zurückhaltend. Ich sage nur ein ganz einfaches Beispiel. Ich war mit meiner Familie unterwegs und wir fuhren von Mali südlich kommend nach Burkina Faso rein. Kamen mittags an der Grenze an. Da war ein Grenzpolizist, ein Uniformierter, und wir haben unsere Pässe hingelegt, weil der die abstempeln muss. Dann sagte der, es ist aber 12 Uhr und jetzt ist bis 2 Uhr Mittagspause. Es war sehr heiß. Und ein afrikanischer Freund war mit uns. Und vielleicht können Sie sich in die Situation mal hineinbegeben. Die Kinder waren klein. Jetzt hatten wir die Wahl. Wir machen keine Korruption und warten in der Mittagshitze mit unseren Kindern bis 2 Uhr, vertun unsere Zeit. Oder wir tun das, was unser afrikanischer Freund uns sagte, ja, das ist doch kein Problem. Man drückt sie ein paar Mark in die Hand, dann hat sich das. Wir waren korrupt. Wir haben ihm das Geld bezahlt und sind durchgefahren. Wenn jetzt jemand von Ihnen ganz entsetzt ist, habe ich Hochachtung vor ihm. Ich vermute aber, dass es auch einige von Ihnen gibt, die das nachvollziehen können und sagen, verdammt nochmal, wenn es nicht anders geht. Und ich habe andere Fälle. Also ich bin da ein bisschen zurückhaltend. So, aber
Herr Wimsen hat die Subventionen auch noch angesprochen.
Ach, die Subventionen, ja. Also die berühmten also die ungerechten Handelsverhältnisse, die Handelshemmnisse, da mag es alles Mögliche geben, nur das ist nicht das gesamte Bild. Ich neige dazu, den Leuten zu sagen, bitte beguckt es das ganze Bild. Und zum ganzen Bild gehört Folgendes. Die Staaten dieser Welt, die sich wirtschaftlich nach vorn gearbeitet haben, haben besonders Erstaunliches gemacht in Ostasien. Die sogenannten Tigerstaaten sind das, übrigens mit wenig Entwicklungshilfe. Und die haben enorme wirtschaftliche Fortschritte gemacht, und zwar im Handel. Gucken Sie China an, gucken Sie andere Staaten Ostasiens an, Thailand. Jetzt kommt Vietnam sehr stark im Handel. Offenbar hat die ungerechte Handelsordnung in dieser Welt nicht verhindert, dass diese Staaten es durch internationalen Handel geschafft haben. Nummer eins. Zweitens, haben Sie schon mal einen Kugelschreiber gesehen, auf dem stand Made in Sambia? Oder eine Fahrradluftpumpe, auf der stand Made in Togo? Und so weiter. Sie können auf dem Weltmarkt so gut wie nichts industriell gefertigt ist, und wenn es noch so einfach wäre, deswegen habe ich diese einfachen Beispiele genommen, kaufen aus Afrika. Die WTO tritt den Europäern auf die Füße, weil sie sagt, ihr müsst endlich eure Privilegien beseitigen gegenüber 72 Entwicklungsländern, den sogenannten AKP-Staaten, Afrika, Karibik, Pazifik. Die EU räumt diesen Staaten so starke Privilegien ein, dass die WTO sagt, die Welthandelsorganisation, dadurch werden unsere Regeln verletzt. Punkt 2. Punkt 3. Alle ärmsten Länder, und deren Schicksal liegt uns doch, nehme ich mal an, am meisten am Herzen. Wir wollen, dass es besonders den Ärmsten besser geht. Die sogenannten LDCs, Least Developed Countries. Alle diese Staaten können in die Europäische Union alles exportieren, was sie möchten, ohne jede Zollschranken, außer Waffen. Das Programm heißt nämlich Everything but Arms. Aber da passiert nicht viel. Die Subventionen, die berühmten Exportsubventionen, die sind, also ich rede jetzt für die europäischen natürlich, also über unser Geschäft sozusagen, die sind in den letzten Jahren um 90% reduziert worden. Und die letzten 10%, von Exportsubventionen der EU noch bestehen, berühren Schwarzafrika, Afrika südlich der Sahara, so gut wie nicht. Allein 40% davon betreffen Russland und so weiter. Was bleibt, sind, also vielleicht noch zu Exportsubventionen, da wird immer ein berühmtes Beispiel zitiert: Hähnchenschenkel in Ghana. Deutsche aus Schleswig-Holstein, eine Firma exportiert Hähnchenschenkel nach Ghana, macht da die Märkte kaputt. Die einheimischen Bauern haben keine Chance gegen diese deutschen Hähnchenschenkel. Das hat mit Subventionen überhaupt nichts zu tun, sondern nur mit freiem Markt. Die Deutschen essen lieber Hühnerbrüste als Schenkel, also werden die Schenkel auf dem Weltmarkt verkauft. Ghana könnte sich ohne weiteres dagegen schützen. Die ghanaische Regierung könnte die Schenkel sperren. Aber der ghanaischen Regierung ist es offenbar wichtiger, die städtische Bevölkerung mit schön preiswerten Hähnchenschenkeln zu versorgen, als das Schicksal der ghanaischen Bauern. Was bleibt, sind nicht Exportsubventionen, sondern interne Subventionen. Die Griechen bezahlen ihren Tabakbauern Subventionen, weil sie deren Existenz sichern wollen. Es ist natürlich klar, dass dadurch die griechischen Bauern bessere Exportchancen haben für ihren Tabak. Das darf man nicht übersehen. Die Deutschen zahlen ihren Bauern Subventionen, weil sie nach einem enormen Bauernsterben in Deutschland in den letzten Jahrzehnten, weil die Bundesregierung sagt, wir möchten, dass es den Bauernstand sozusagen weiterhin gibt, also die bayerischen Bergbauern weiterhin gibt, die könnten niemals existieren ohne Subventionen. Allerdings haben diese Subventionen negative Folgen für die Konkurrenzlage auf dem Weltmarkt. Das ist völlig klar. Aber ich muss auch sagen, wenn ich auf dem Kölner Wochenmarkt stünde und Kartoffeln verkaufte und ich stellte fest, dass ich die nicht mehr loswerde, dann würde ich nicht, glaube ich, öffentlich klagen, sondern ich würde mir überlegen, naja, wenn Kartoffeln nicht mehr gehen, was kannst du denn stattdessen verkaufen? Wer merkt, dass er mit seinen Produkten auf dem Weltmarkt nicht landen kann, ja, da muss ich eben was anderes überlegen. So ist das in der Wirtschaftsgeschichte immer gewesen. Aber nur das Klagelied zu singen, das bringt nicht weiter.
Gut, Herr Wimsen, Sie noch zu dem Thema?
Alles richtig, was gesagt wurde. Ich kann Sie nur ermutigen, dann von ihm sich diesen Text zu besorgen zu den Schäden, die wir immer noch zufügen. Richtig, die Agrarsubventionen oder Exportsubventionen wurden zum Glück stark heruntergefahren. Das hat mit der Welthandelsorganisation zu tun. Innerhalb deren Verhandlungen haben sich die Industrieländer unter starkem Druck der Staatenländer wie China, Indien, Brasilien verpflichten müssen, bis 2013 diesen Teil von Subventionen herunterzunehmen. Aber unsere Zeit wäre jetzt überfordert, jetzt dieses Thema auszudehnen. Das
ist kompliziert.
Daher möchte ich also diesen Text nur empfehlen und es dabei beschränken, sonst würde ich ganz viele Handelsprobleme nennen müssen, die immer noch massiv Schäden zufügen, weil es gerade das Land betrifft, wo mein geschätzter Widerpart sitzt, die Baumwollsubventionen und Griechenland. Die EU fördert heute noch massiv den Baumwollanbau in Spanien und Griechenland. Die USA machen das auch. Damit steigt die Menge der auf dem Weltmarkt angebotenen Rohbaumwolle und lässt den Preis drücken. Und es gibt Berechnungen der Weltbank und anderer seriöser Stellen, dass Afrika von Jahr zu Jahr schwankend, im Moment gar nicht, weil der Baumwollpreis sehr hoch ist, aus irgendwelchen Gründen, weiß nicht warum, wo es eine Missernte gab, aber so im Schnitt hätte Afrika aus seinen Baumwollexporten 30% mehr an Dollar bekommen, wenn es diese griechischen, spanischen und USA Baumwollangebote gar nicht gäbe, die sich nur überhaupt durch Subventionen halten lassen. Die hätten uns alle schon...
Darf ich das eben noch ergänzen und verstärken? Es ist nämlich wohl so, dass zum Beispiel die beninische Baumwolle, oder die Baumwolle in Burkina Faso von viel besserer Qualität ist als die amerikanische oder die griechische oder die spanische. Also das macht das nochmal gravierender. Bloß, ich meine, ich weiß auch nicht, was man dem entgegensetzen soll. Man muss doch immer auch den Hintergrund sehen. Deutschland und anderen Staaten ist ja ähnlich gegangen, hat praktisch die ganze Lederindustrie verloren. Durch Konkurrenz aus Staaten, wo es billiger geht. Deutschland hat fast die gesamte Textilproduktion abgegeben sozusagen oder verloren, wie immer Sie es nennen wollen, an andere Länder. Und vor dem Hintergrund gibt es dann auch Leute, die sagen, mein Gott, kann man es jemand einer Regierung übel nehmen, die sagt, aber wir wollen die Existenz der Baumwollbauern, die noch in Griechenland sind, sichern. Wir finden es richtig, dass es auch zukünftig Baumwollbauern in Griechenland gibt. Man könnte natürlich auch sagen, mein Gott, wenn man Textil und Leder abgegeben hat, wird man Baumwolle auch noch abgeben können. Aber so einfach ist das ja alles nicht. Da hängen ja Menschen dran, die werden arbeitslos, die verlieren ihre Einkommen.
Gut, also wir haben jetzt über einige Probleme der Entwicklungshilfe geredet. Wir haben über einige Probleme des Welthandels geredet. Wir möchten nun auch vielleicht einige Lösungen vorschlagen oder versuchen, Gemeinsamkeiten und gemeinsame Lösungsansätze zu finden. Gibt es zu den Problemen, die wir jetzt besprochen haben, irgendwelche Fragen bereits aus dem Publikum?
Es müsste Tausende geben.
Gut, dann...
Ja,
bitte.
Ja, also ich erinnere mich, ich gebe Ihnen nur ein anderes Beispiel. Als Wahlen waren, wir haben ja seit 1990 diese Zeitenwende, die gab es ja in Afrika auch, nicht? Gab es so ein Kerndatum in Labol, 1990, Mitterrand hat damals verkündet, so jetzt wollen wir die diktatorischen Regime in Afrika nicht mehr akzeptieren. Und wir wollen jetzt Demokratie und Menschenrechte. Und da ist auch sehr viel passiert, muss ich sagen. Also etwa im Bereich der Justiz, was vorher üblich war, dass da politisch unwillkommene Leute in den Knast geworfen wurden, ohne Prozess, jahrelang da saßen und so. Das ist alles ein bisschen schwierig geworden. Aber wie gesagt, da war eine Wahl und es war... Ich war gerade da und las in der Zeitung, da wurde ein Kandidat vorgestellt und was ihm persönlich gehört, sein persönliches Vermögen. Das war so irre. Da waren zum Beispiel beim einem der Kandidaten war für das Premierministeramt, waren die ganzen Liegenschaften sozusagen aufgeführt. Wie viele Häuser der besaß, wie viele Autos der besaß. Ich meine, das war alles geklautes Geld. Das geht gar nicht anders. Selbst die Residenz des deutschen Botschafters. Man wusste, wer das Geld geklaut hatte, um dieses Haus zu bauen. Und da hatte ich mir gedacht, da müsste man doch eigentlich sagen, naja, den wähle ich nur als allerletzten, der sich da also am Volksvermögen bereichert. Denn es geht ja immer um Volksvermögen. Wenn jemand bei der Entwicklungshilfe, die ins Land geht, seinen Teil da abschöpft, ist es ja eigentlich Volksvermögen. Aber das wurde anders gesehen. Und wie gesagt, afrikanische Freunde haben mir das auch gesagt. Also wenn jemand ein Amt hat und es nicht auch benutzt, um sich zu sanieren, dann sagen die Leute, der ist verrückt. Und im Übrigen ist der unverschämt. Der denkt nämlich nicht an seine Familie. Was sagen Sie dazu? Ich meine, Sie können natürlich sagen, die lügen alle. Die wissen alle nicht, wovon sie reden. Aber ich habe das so hingenommen, so, weil ich die Leute kenne, die mit mir so gesprochen haben. Und der macht, die afrikanischen Freunde sagten, es gibt in unserem Lande einen Unterschied zwischen Privatvermögen und darüber hinausgehendem Vermögen. Ich denke, trotz vieler Steuerbetrügereien, die es ja bei uns auch gibt, man darf ja auch nicht immer so, die Welt besteht nicht aus Schwarz und Weiß. Alles, was es in Afrika gibt, gibt es auch bei uns und umgekehrt. Aber dennoch gibt es, denke ich, schon so ein gewisses Gefühl, dass man dafür, dass man auch mit öffentlichem Gut verantwortungsvoll umgehen muss. Das kann man nicht einfach sich unter den Nagel reißen oder damit darf man nicht einfach so umgehen, als es gehöre es niemandem. Und dieses Verständnis, dieses Empfinden vielleicht besser gesagt, von privatem Gut und öffentlichem Gut, das sagen mir meine afrikanischen Freunde, ist bei uns nicht so. Um das nochmal schärfer zu sagen, ich habe das selbst gesehen. Wenn ein Hühnerdieb geschnappt wurde, konnte der einen Kopf kürzer gemacht werden. Aber wenn jemand sich nicht an öffentlichem Gut bereicherte, da wird es als der Ballaballa. Und das gilt natürlich ganz besonders für Entwicklungshilfe, denn die, was das überhaupt ist und wo das herkommt, das kommt von irgendwelchen Leuten, die zu viel Geld haben. Also wer sich daran nicht bereichert, das ist schon mal gar nicht Unrecht. Ich sage das mit etwas grob geschnitzten Worten, aber die Richtung stimmt nach dem, was ich weiß.
So, jetzt gibt es mehrere Fragen. Der Herr hinten rechts mit der Brille war zuerst.
Ja, also ich will keine Schuldzuweisung machen, sondern ich versuche zu erkennen, was ist. Es ist sicher vernünftig zu fragen, ja, wo kommt es denn her? Das kann ich Ihnen jetzt wirklich nicht abschließend sagen, aber ich finde es sehr lohnend, darüber nachzudenken. Aber das Problem ist, dass es da ist. Und ja, man muss jetzt leben mit dem, was da ist und versuchen, darauf vernünftig aufzubauen. Und die Korruption und diese, wie gesagt, ich rede gerne von Unterschlagung, das macht es verdammt schwerer. Ich will Ihnen sagen, Militär spielt ja in all diesen Staaten eine große Rolle. Das hat übrigens auch Vorteile. Das habe ich 1983 gemerkt, als im Lande Hungersnot war. Der einzige Apparat, der funktionierte und die Lebensmittel, die Notlieferungen verteilen konnte, war das Militär. Wenn ein Soldat einen neuen Autoreifen klaut aus der Werkstatt oder aus der Garage, wo die Fahrzeuge stehen, da hat seine Familie ein Jahr zu essen. Also, das ist genau das. Die Leute stehen natürlich auch unter wahnsinnigem Druck. Denn soziale Systeme gibt es ja nicht. Es gibt ja keine Sozialhilfe oder Arbeitslosenunterstützung. Also jedenfalls in den armen Ländern gibt es das alles nicht. Oder jemand ist krank und muss zahlen im Krankenhaus. Ja, dass so ein Mensch schon mal was mitgehen lässt, wenn er die Chance hat, um seine Schwester oder wen auch immer zu retten, das kann ich mir aber gut vorstellen. Das würde ich auch so machen.
So, Sie können es nicht sehen, Herr Gerhard, aber jetzt auch noch eine Frage. Ja. Gut, also ich glaube, wir haben den Punkt verstanden. Es gab jetzt noch, sehe ich es gerade, noch eine dritte Meldung. Ich würde dann die drei nehmen, kurzen Cut machen, noch selber ein, zwei Fragen stellen und dann eben in die große Diskussion übergehen. War in der ersten Reihe, Dame.
Darf ich da eine kleine Ergänzung machen dazu? Nur damit Sie sehen, wie krass das Problem ist. Der Niger hat viel Uran. Die erschließen jetzt eine neue Mine und wenn die offen ist, sind sie der zweitgrößte Uranexporteur der Welt, glaube ich, nach Australien. Im letzten Sommer, als ich da war, hat eine Gruppe von Abgeordneten des Parlaments den Antrag gestellt, es solle eine Untersuchungskommission eingesetzt werden, die sich die Geldströme anguckt, die mit dem Uranexport zu tun haben. Also, die sollte feststellen, wie viel Geld kommt woher und wo geht es hin. Dieser Antrag ist von der Mehrheit des Parlaments abgelehnt worden. Jetzt können Sie an sich Ihren Teil denken. Soweit zur politischen Kontrolle, weil die alle bestochen werden, die Abgeordneten. Die haben alle, Urangeld fließt alle in deren Taschen, die sagen, die wussten das, aber die wollten nicht, dass das auch noch da im Parlament öffentlich wird. Aber das ist natürlich nicht überall so. Ich muss sagen, das ist der krasseste Fall, den ich persönlich erlebt habe. Und der ist natürlich ein Hammer. Was ist das für ein Parlament? Nicht? Also es ist ganz schwierig. Die Idee 1990, jetzt machen wir mal Demokratie in Afrika. Nee. Also wenn ich eins gelernt habe, ist, Demokratie ist nicht korrekte Wahlen abzuhalten. Das ist ja schon ein riesiges Ding. Gucken Sie sich an, was dort halt in der Elfenbeinküste läuft. Zwei Präsidenten, zwei Premierminister, ich meine, das ist doch zum Weinen. Aber selbst das, Institutionen einzusetzen, die demokratische, das ist nicht der Punkt. Sondern es dazu bringen, dass die funktionieren. Ein Parlament zu haben, ist kein Problem, aber eins zu haben, das funktioniert, das ist das Problem.
Ich würde ganz gerne dem Kollegen das in die Hand drücken und mal nach dem kenianischen Bruttosozialprodukt zu gucken, das ist der Weltentwicklungsbericht der Weltbank mit den Zahlen für jedes Land. Also ich schätze mal, unter 50 Milliarden hat Kenia als gesamtes Volkseinkommen, 217 Milliarden, ist völlig undenkbar. Völlig undenkbar. Und es gibt einen Punkt nur ganz besonders zu beachten. Ich hatte im Ministerium dreimal die Meinungsumfragen zu organisieren und auszuwerten. Ich weiß, aufgrund von Meinungsumfragen könnte ich jetzt den ganzen Abend damit bestreiten, was ich nicht tue. die Deutschen überbewerten die Höhe der Entwicklungszusammenarbeit geradezu in grotesker Form. Also wenn jetzt irgendwas in einem Lande passiert, wo Geld im Spiel ist, glauben die Deutschen, dass riesige Mengen Entwicklungszusammenarbeitsgelder dort im Spiele wären und dass sie jetzt zum Beispiel entweder die Quelle wären für die und den Brückenbau oder die Quelle wären für die und die Korruption. Also eine groteske Überhöhung der Entwicklungszusammenarbeit ist ein Problem, über das viele stolpern und auf das ich Sie aufmerksam machen möchte. Die Entwicklungszusammenarbeit ist zwar in Afrika gemessen im Bruttosozialprodukt zigmal so groß wie in Südamerika, aber sie ist immer noch ein kleinerer Player und darf nicht immer herangezogen werden, wenn irgendwo Geld unterschlagen wird.
Aber Herr Wilmsen, wenn in vielen armen Ländern die Entwicklungshilfe den größten Teil des Investitionshaushaltes eines Staates ausmacht, das ist doch nicht wenig, oder?
Nein, weil die aber auch so kleine Entwicklungsetats haben oder so kleine Investitionshaushalte haben. Der Löwenanteil des Bruttosozialproduktes kommt aus den eigenen landwirtschaftlichen Erträgen oder den eigenen Rohstoffexporten. Es geht mir nur darum zu sagen, bitte überbewerten Sie nicht die Entwicklungszusammenarbeit. Nur zwei Zahlen. Alle Geber der Welt zusammen für Indien machen pro Inder pro Jahr $1 aus. Alle Geber der Welt zusammen für die palästinensischen Gebiete macht $386 pro Palästinenser aus. Das ist die Spanne im Moment.
Wahnsinn.
Das ist der höchste und der niedrigste Satz. Das ist $1 pro Chinese, pro Inder. Dazwischen liegt Afrika mit 30, 40, 50 Einwohner, also Dollar pro Einwohner. Das ist immer nur noch ein Teil des Bruttosozialprodukts, runtergerechnet auf eine Person. Also wenn die ein Monatseinkommen haben von 30, 40 Dollar, sind es im Jahr auch mal $480 pro Nigerianer, pro nigrischen Bürger oder pro kamerunesischen Bürger. Also bitte nur die Warnung vor der Überschätzung der Entwicklungszusammenarbeit, das vernebelt manchmal die Analyse. Mehr will ich jetzt gar nicht gesagt haben.
Darf ich dazu was?
Ganz kurz. Die Rahmenbedingungen, Sie haben unheimlich recht mit Ihren Bemerkungen. Ich würde sagen, ein Afrikaner ist genauso viel und genauso wenig korrupt wie ein Deutscher. Es ist die Frage, wie Sie richtig sagen, der Rahmenbedingungen. In einem Staat, wo es wirklich eine funktionierende und gut bezahlte Gruppe von Steuerbeamten und Richtern gibt und Verwaltungsbeamten, weiß ich etwas, da sinkt die Quote der Korruption dramatisch. Für Afrika im Verhältnis zu Asien spielt eines noch eine wichtige Rolle. Es gibt in Afrika keine Identifikation mit dem nationalen Rahmen. Die Chinesen haben eine Identifikation mit ihrem Staatsgebiet, mit China und dem chinesischen Volk oder dem chinesischen Staat seit der Zeit von 500 oder 800 vor Christi. Das heißt, sie haben 3000 Jahre Identifikationsvorsprung vor sich. Und man denkt an die Familie zuallererst. Aber dann gibt es nicht diesen Tribalismus wie in einem afrikanischen Staat, wo das die nächste Identifikationsquote ist. Die Chinesen haben dann als nächste Identifikationsquote ihr Staatswesen. Wenn das in Afrika langsam gewachsen ist, vielleicht sogar durch Fußball und andere Ereignisse, wird es auch ein bisschen besser werden mit diesem Larifari, was die Identifikation angeht als Mutterbeet oder eines der Mutterbeete für eine sehr hohe Korruptionsinzidenz. Ich will in keinster Weise Korruption entweder kleinreden oder sagen, man muss es irgendwie schlucken. Ein Projekt aus Brasilien mag Sie da als Illustration unterstützen. Das Geld Ihrer Eltern hat dazu gedient, vor allem wenn Sie Eltern in Baden-Württemberg haben sollten, dass die deutsche staatliche Entwicklungszusammenarbeit, in dem Falle aus dem Landeshaushalt von Baden-Württemberg, an zwei Stellen in Brasilien große Testprogramme entwickelt hat für die Steuererhebung. Also Steuern nicht zu unterschlagen, weil die Reichen im Prinzip keine Steuern gezahlt in Brasilien. Und da hat man es erreicht durch also zwei deutsche Projekte, eines im Süd- und eines in Nordbrasilien, dass die Steuererfassung der Steuerpflichtigen von 20% auf 80% stieg. Einfach durch die Expertise von den Fachbeamten der Steuerausbildungsschulen in Herne, Nordrhein-Westfalen und andere Ausbildungsstätte in Baden-Württemberg. Also man kann durch Strukturbildung eine Menge erreichen, um Korruption ein Stück runterzudrücken.
Ja, würde ich gerne. Ja, Herr Gerhard, noch mal kurz dazu, dann noch eine Frage und dann machen wir weiter.
Wenn es so wäre, und ich will das per Saldo gar nicht bestreiten, dass die Entwicklungshilfe tatsächlich keinen großen Anteil ausmacht an dem, was sich wirtschaftlich in einem Staat oder einem Volk tut, Das muss ja eigentlich dann den Ausstieg aus der Entwicklungshilfe erleichtern. Und wir können jetzt nicht in allen Einzelheiten alles ausdiskutieren, aber ich sage jetzt mal nicht aus Dafke, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass es richtig ist, dass wir in absehbarer Zeit aus der Entwicklungshilfe aussteigen sollten. Das muss irgendwann mal ein Ende haben. Alles ist bei uns auf Ewigkeit angelegt. Die GTZ, die KfW, Miserior, Brot für die Welt, soweit die humanitäre Hilfe leisten, also soweit die Leuten helfen, die also krank sind und hungern und nicht ordentlich untergebracht sind, das ist Nothilfe. Das muss man immer machen. Ohne Diskussion. Ich rede von Entwicklungshilfe. Und man kann nicht 300 Jahre Entwicklungshilfe leisten. Das ist ein Unding. Das ist auch ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Ich würde Folgendes vorschlagen. Jeder Mensch, der sich entwickeln will, braucht dazu verschiedene Dinge. Er braucht Fähigkeiten, er braucht Freiheit, Gestaltungsfreiheit. Er braucht aber vor allen Dingen auch Mittel. Auch mit Entwicklungshilfe wäre ich dafür, dass alle Menschen in der dritten Welt Zugang zu Krediten haben. Stichwort Mikrokrediten. Obwohl die zurzeit ein bisschen schlecht in der Kritik sind, aber im Prinzip ist das richtig. Das heißt, wer sich entwickeln will, muss die Möglichkeiten dazu bekommen. Allerdings auf normalem Wege. Das heißt, er soll die Gelegenheit haben, sich Geld zu leihen und er muss es zurückzahlen. Und in dem Maße, in dem das geschieht, bin ich dafür, dass man die Entwicklungshilfe einstellt. Vor allen Dingen muss man aufhören mit geschenkter Hilfe. Die geschenkte Hilfe, die man nicht zurückzahlen muss, hat fürchterliche Verwüstung angerichtet und Zerstörung angerichtet. Materiell, Stichwort weiße Elefanten, Afrika ist übersät mit Ergebnissen geschenkter Entwicklungshilfe. Aber die schlimmeren Schäden sind in den Köpfen der Menschen entstanden. Der Mann, der bis vor einem halben Jahr Präsident in Niger war, hat mir mal, da war er Präfekt in den 80er Jahren, gesagt, nous sommes devenus un peuple de la main tendue. Ist ja ganz nah an Frankreich hier, ne? Braucht man nicht zu übersetzen. Aber doch, was ist das denn? Frei übersetzt heißt das, eure Entwicklungshilfe hat uns zu Bettlern gemacht. Und genau das ist der Fall. Sie müssen gar nichts von Entwicklungshilfe verstehen und auch nicht Politik studiert haben, gar nichts. Sie brauchen sich nur zu fragen, was passiert mit jemandem, dem 50 Jahre lang geholfen wird? Mit dem Ziel, den von Hilfe unabhängig zu machen. Das ist doch der Sinn der Entwicklungshilfe. Was glauben Sie, was durch Dauerhilfe entsteht? Natürlich Abhängigkeit. Wir haben die Menschen abhängig gemacht von Hilfe. Das meinte dieser Präfekt, als er sagte, ihr habt uns zu Bettlern gemacht. Zum Volk der ausgestreckten Hand. Peuple de la main tendue. Das ist der schlimmste Schaden, den die Entwicklungshilfe angerichtet hat. Sie hat dadurch Eigeninitiative gebremst, statt zu fördern. In hohem Maße. In welchem Maße, das weiß niemand. Aber in viel zu hohem Maße. Ich sage nur einen Schlusssatz dazu. Nach meiner Entwicklungshilfezeit habe ich mich schriftlich verbreitet und habe mit Rupert Neudeck zusammen ein Buch gemacht. Ich habe dann, als ich das Manuskript fertig hatte, einem Freund das gegeben, der damals 20 Jahre in der Entwicklungshilfe in Afrika gearbeitet hat. Und dann gab er mir das Manuskript zurück und sagte, naja, wenn das Ergebnis unserer Entwicklungshilfe nur null wäre, dann wäre ich schon ganz zufrieden. Da habe ich gesagt, sag mal, weißt du, was du gesagt hast? Spinnst du? Nur null? Sagt er, nein, ich sage das mit Bedacht. Das war also dessen Einschätzung, dass die Schäden, die bis damals, das ist schon 25 Jahre her, durch Entwicklungshilfe entstanden sind, so groß sind, dass er schon froh wäre, wenn das Ergebnis nur null wäre. So.
Wir haben hier ganz hinten eine Meldung gehabt. Ja, ganz hinten sitzend auf dem Link. Na, absolut nee. Gar nicht. Ich hab mir auf dem Zettel geschrieben, der Mann hinten im Dunkeln. Also ich würde sagen, es waren jetzt drei zentrale Punkte. Der erste richtet sich wohl an Herrn Gerhard. Die Frage, ob das ethnozentrisch ist, Korruption an der Mentalität festzumachen.
Also ich habe da ja verschiedene Gesichtspunkte erwähnt, nicht zuletzt den sozialen. Dass Menschen aus schierer wirtschaftlicher Not unterschlagen. Also Dinge nehmen, die ihnen eigentlich nicht gehören. Aber dass ich dafür sehr viel Verständnis habe. Dass Gesellschaften andere Strukturen haben, also nehmen Sie nur die Individualisierung in unserer Gesellschaft. Auseinanderfliegende Familien, eben sehr starke Individualisierung mit Folgen, die wir alle kennen. Dass die afrikanische Großfamilie ist sicher krass davon unterschieden. Sehen Sie nur mal, Sie fragen ein Kind, wie viele Geschwister hast du? Also sagen Sie mal, einen 15-jährigen Jungen, fragen Sie, wie viele Geschwister hast du? So etwa 10. Kann ohne weiteres die Antwort sein. Dass jemand genau darauf, also wenn das viele Kinder sind, genau darauf antworten kann, das ist die Ausnahme, weil eben, was ein Kind ist, nicht so definiert ist wie bei uns, sondern das Kind der Schwester ist genauso Kind im Hause. Und also zwischen Kindern ersten Grades und zweiten Grades wird nicht so sehr unterschieden. So unterschiedlich sind die Familienstrukturen. Und deswegen tut man sich ja gut daran, bei all diesen Betrachtungen das immer sehr stark mit einzubeziehen.
Möchten Sie eine Zusatzfrage stellen dazu?
Ich?
Ja. Okay. Gut, dann gab es noch die Punkte Entwicklungshilfe bzw. Entwicklungszusammenarbeit und Partizipation, das heißt dieses Stakeholder. Herr Wilms?
Also ich möchte einen flammenden Appell gegen die Einstellung der Entwicklungszusammenarbeit aussprechen, weil natürlich die Entwicklungszusammenarbeit qualitativ immer noch besser werden muss. Stichwort 12% sollen 8% und 6% und 4% werden. Und zweitens, weil wir in ihr eine Möglichkeit haben, zentrale Zukunftsaufgaben besser zu lösen als bisher. Ich gebe Ihnen gleich zwei Beispiele. Also ich möchte eine klare Gegenrede halten. Dass es keine weißen Elefanten sein müssen, zeigt auch das Beispiel Korea. Korea ist eines der höchst geförderten Länder der Geschichte der Entwicklungszusammenarbeit gewesen und hat sich entwickelt. Also Entwicklungszusammenarbeit muss nicht in jedem Land hinderlich sein. Es war ein Krisenland nach dem Koreakrieg. Und ein Krisenland wie zum Beispiel Libanon mit dem Nahostkrieg kriegt im Moment über $100 pro Bürger und Jahr von allen Geberländern. Das heißt, Krisenländer, um Krisen zu ersticken, kriegen sehr viel mehr Geld als Nicht-Krisenländer. Geht auch aus diesem Entwicklungsbericht der Weltbank hervor für jedes Land einzeln. Das nur als Beispiel. Korea war hochgefördert und hat sich gleichwohl entwickelt mit etwa denselben Instrumenten der Entwicklungszusammenarbeit wie den Instrumenten in Afrika. Also ich würde nicht sagen, dass Entwicklungszusammenarbeit schädlich sein muss. Es kann in Einzelfällen schädlich gewesen sein. Das ist ein sehr gutes Argument von Ihnen, Herr Gerhard, aber ich glaube, dass die Afrikaner sagen, ihr habt uns zu Bettlern gemacht, weil ich erlebt habe, bei allem Respekt vor Ihnen aus Mali, bei allem Respekt vor Afrikanern, die Afrikaner haben einen dringenden psychohygienischen Bedarf, ihre Probleme ein Stückchen auch zu verlagern auf andere. Afrikaner möchte ich im Moment nicht sein, weil Afrika bitter erleben muss, wie andere Entwicklungsländer an ihnen vorbeiziehen und ihnen die Märkte kaputt machen. Die asiatischen Länder waren vor 20 Jahren für Afrika überhaupt kein Problem. Heute kommt die afrikanische Industrie überhaupt nicht auf die Beine, weil die Billigprodukte aus Asien ihnen sozusagen preislich und qualitativ einfach den Markt weghauen. Das heißt, Afrika ist in der schmerzlichen Situation, der Letzte auf dem Weltmarkt zu sein und der Letzte in der technologischen Entwicklung oder in der Exportfähigkeit außer bei Rohstoffen. Und diese Situation, der Letzte zu sein, wird ja mit dem Auseinanderfallen der dritten Welt immer schmerzlicher. Ja, viele frühere Entwicklungsländer wie Indien, China, die hauen nach vorne, Korea ist auch so ein typisches Beispiel, jetzt Brasilien, heißen ja auch NIC, Newly Industrialized Countries. Das heißt, die Afrikaner stehen in einer ganz schwierigen Situation, woran liegt es, dass wir auf der Stelle treten? Und da habe ich bei Afrikanern sehr oft erlebt, dass sie die externen Schuldigen suchen. Die externen Schuldigen in Form des Welthandels oder in Form der Entwicklungshilfe oder in Form von anderen Faktoren, die sie benachteiligt hätten. Und dieses psychohygienische Verdrängungsproblem ist, glaube ich, auch bei dem Zitat, das Sie benutzt haben, ein ganz wichtiger Pate gewesen. Ich würde dann noch zwei Beispiele geben, die ich eben ankündigte. Die Entwicklungszusammenarbeit ist nach meiner festen Überzeugung dafür verantwortlich, dass Sie und Ihre Eltern zurzeit von Köln nach Brüssel in brasilianischen Flugzeugen fliegen können. Warum?
Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit hat in einer kritischen Phase brasilianischer Industrialisierung sogenannte Industrietestlabors aufgebaut. MNPQ-Labors, Messen, Normen, Prüfen, Qualitätskontrolle, damit wirklich Stähle und Entfernungen und Temperaturen auf das Allerexakteste bestimmt werden können. Da haben sozusagen von ihren Eltern finanziert deutsche Fachleute ihnen diese MNPQ-Labors finanziert und aufbauen helfen. Jetzt ist da kein einziger Deutscher mehr, das machen die Brasilianer alles selbst. Nur diese kritische Stufe, vom Agrarexporteur zum Flugzeugexporteur zu werden, da hat deutsche Entwicklungszusammenarbeit stark mitgeholfen. Cancun, Weltklima. Dass inzwischen ein Drittel aller chinesischen Kraftwerke besser Strom produziert, ist Produkt deutscher Entwicklungshilfe. Wie kam es zustande? China eröffnet jede Woche ein neues Kohlekraftwerk. Die sind inzwischen der größte CO2-Emittent der Welt geworden. Das heißt, die chinesische Kohleproduktion und Verfeuerung ist ein Riesenklimaproblem geworden. Und die haben mit den alten Kraftwerken pro Tonne Strom nur die Zahl von x Kilowattstunden herausgeholt. Mit der deutschen Wirbelschichtbefeuerung, die deutsche Entwicklungszusammenarbeit China vermittelt hat, können die Chinesen jetzt aus einer Tonne Kohle doppelt so viele Kilowattstunden rausholen. Das heißt, sie müssen vielleicht nicht alle 3 Tage ein Kohlekraftwerk eröffnen und nur jede Woche. Das heißt also, die technologische Übermittlung von Wissen bei den Brasilianern hat ihnen entscheidend geholfen, bei den Chinesen hat ihnen entscheidend geholfen, diesen technologischen Rückstand zugunsten des Weltklimas ein Stückchen auszugleichen. Ich könnte andere Beispiele bringen, aber der Kürze zuliebe verschiebe ich es.
Jetzt vielleicht eine Frage, also die Fragen an Herrn Gerhardt sind gerade schlecht, aber an Herrn Willensen vielleicht noch.
Ja, also ich habe weiße Elefanten auch sicherlich persönlich mitzuverantworten, was mich ein Stückchen bedrückt. In den 70er Jahren haben wir in der Kirche gesagt, diese Staaten sind gerade erst mal 10 Jahre unabhängig. Wir dürfen unseren Partner der presbyterianischen Kirche in Benin und der lutherischen Kirche in Tansania jetzt nicht große Vorschriften machen. Die sind endlich unabhängig als unterdrücktes Kolonialvolk. Lass sie mal machen. Wir überweisen das Geld vom Boot für die Welt oder die Fachkraft von Dienst und Übersee ohne wirklich echte Kontrolle. Mein Kollege, auch namens Marx übrigens, von Boot für die Welt, war für 13 Länder zuständig in Westafrika. Wir haben zusammen Dienstreisen gemacht. Und er hat mir gesagt, Herr Willemsen, ich komme doch nur jedes dritte Jahr in den Benin. Nur jedes zweite Jahr komme ich nach Kamerun, nur jedes Jahr komme ich. Und er hat dann selbst gucken müssen, wie weit die Projekte gediehen sind. Bei dieser sehr, sehr grobmaschigen oder sehr flüchtigen Kontrolle, glaube ich, ist massiv Geld unterschlagen worden. Für immer die wichtigere Sache. Die Oma ist todkrank und der muss zum Krankenhaus und der muss jenes und der muss das. Wir sind jetzt sehr viel strenger in der evangelischen Entwicklungszusammenarbeit, so streng wie im staatlichen Bereich. Aber in den 70er, 80er Jahren, denke ich, haben wir mit dieser Ideologie, die armen, unterdrückten Kirchen und Menschen in Afrika müssen endlich mal bevormundungsfrei mit dem Geld umgehen können, haben wir, glaube ich, viele, entweder weiße Elefanten oder schlecht gemanagten Projekte in die Welt gesetzt. Aber man ist inzwischen ganz stark aufgewacht. Wenn Sie es wünschen, schicke ich Ihnen mal ein Gutachten, wie man die Korruptionsprävention und die Mittelkontrolle noch feinmaschiger machen kann. Da hat gerade eine Arbeitsgruppe von Transparent International darüber gearbeitet. Ich habe es auf dem Rechner. Also wenn Sie hinterher zu mir kommen, gebe ich Ihnen dann meine E-Mail und Sie geben mir Ihre E-Mail. Also wir haben in der Vergangenheit wirklich Sünden begangen. Ich habe Ihnen die Ursünde genannt, dass Adenauer in den 50er, 60er Jahren immer noch dachte, und seine Minister wie Herr Scheel ab 61, wir machen Entwicklungszusammenarbeit so wie Deutschland. Die Gewerbeschulen in Afghanistan, die kollabiert sind. Das heißt, diese Übernahme europäischer Standards und Modelle war eine Fehlentwicklung, glaube ich. Und das mussten wir lernen. Oh ja. Oh ja, also zum Beispiel, wenn Sie das Land nehmen wie Botswana, eines der korruptionsfreiesten und demokratischen Länder Afrikas, da hat es massive Entwicklungszusammenarbeit gegeben und zum Beispiel beim Naturschutz, bei der Einrichtung von Naturparks, bei der Einrichtung der erneuerbaren Energien wie Nutzung von Solarenergie und Windenergie ist mit Botswana positiv kooperiert worden bis zum heutigen Tag. Und jetzt ist das Pro-Kopf-Einkommen so hoch, auch durch Diamantenaufkommen, dass dass Deutschland jetzt die Zusammenarbeit mit Botswana einfach ganz friedlich beendet, so wie ich noch die Regierungsverhandlungen führen musste mit Argentinien, wo wir gesagt haben, Argentinien ist weit genug, ihr braucht keine deutsche EZ mehr. Also wir sind ja auf dem Kurs von Herrn Gerhard, wir wollen ja die EZ beenden, nur es muss länderweise geschaut werden und die Gelder, die dann vielleicht frei werden, müssen wir massiv in den Klimaanpassungsfonds packen, der jetzt in Cancun noch wieder verhandelt worden ist, weil wir die Klimasünder sind mit unserer CO2 und Methan und so weiter Abscheidung seit Beginn der Industrialisierung und die Entwicklungsländer tragen die Hauptlast der Klimaanpassung und der Klimaschäden.
Ich möchte jetzt noch kurz über mögliche Lösungen sprechen. Ich glaube, wir haben ja jetzt festgestellt, was man nicht machen kann, nämlich einfach Geldgeschenke. Worüber ist mir der Herr Wilson abgehauen? Alles klar. Also ich glaube aber, dass trotzdem niemand von uns der Meinung ist, dass wir hier sitzen sollten, die Hände in den Schoß legen sollten und sagen, ja, die Afrikaner müssen auch selber zurechtkommen. Und deswegen fände ich es persönlich gut, wenn wir zum Abschluss sozusagen noch mal gemeinsame Positionen, Gemeinsamkeiten unserer Referenten rausstellen könnten, wie die Entwicklungshilfe dann aussehen muss und was wirklich getan werden muss, getan werden kann, was man ruhigen Gewissens tun kann, ohne dass man mit der Entwicklungshilfe, wie es die These von Herrn Gerhard ist, Schaden anrichtet. Und ich glaube, ein Punkt, auf den sich auch der Bonner Aufruf beruft, ist die Bildung. Können Sie das kurz ausführen, wie Entwicklungshilfe im Bildungsbereich aussehen sollte und ob man da auch was falsch machen kann?
Also grundsätzlich halte ich Entwicklungshilfe für ein außerordentlich schwieriges Geschäft. Manchmal denke ich so, es gibt überhaupt keine. Es kann überhaupt keine wirkliche Entwicklungshilfe geben. Leute, ich kann Sie nicht entwickeln, Sie können mich nicht entwickeln. Keine Gesellschaft kann eine andere Gesellschaft entwickeln. Das muss jeder und jede Gesellschaft selber machen. Deswegen werden meine Zweifel am Entwicklungshilfe eigentlich immer größer.
Aber um Sie kurz zu trösten, Sie selbst sagen ja, humanitäre Hilfe,
Nothilfe, natürlich. Katastrophenhilfe. Das, was anderes. Ich rede von Entwicklungshilfe.
Steht außer Frage.
Außer Frage. Das ist ja klar. Es ist unanständig, seine notleidenden Nachbarn verkommen zu lassen. Das und alle Menschen sind auf dieser Welt Nachbarn. Also das gibt es überhaupt nicht. Aber was die Entwicklungshilfe betrifft, so sehe ich da derartige Schäden, die dadurch angerichtet worden sind. Und dass Afrika heute da steht, wo es steht, bei allen Problemen der Verallgemeinerung, die mir natürlich bekannt sind, das hat eben, glaube ich, auch damit zu tun. Afrika lebt unter Besatzung, unter einer neuen Besatzung. Es hat bis 1960 unter der Besatzung der Kolonialmächte gelebt. Dann gab es also sozusagen die politische Befreiung. Und dann kamen die neuen Besatzer, das sind die Wohltäter, die ganz Schwarzafrika mit einem dichten Netz überspannt haben, mit Hilfsorganisationen, mit großen und kleinen und staatlichen und privaten. Und gerade wenn Afrikaner in solchen Auditorien sind wie diesen, dann sage ich immer lauter, ich sage das noch nicht sehr lange, aber ich bin überzeugt davon. Ich sage, bevor ihr nicht alle diese Entwicklungshilfeorganisationen nach Hause geschickt habt, wird es in eurem Teil der Welt keine selbsttragende Entwicklung geben, die den Namen verdient.
Die Frage war ja eigentlich eine andere, nämlich
die Bildung. Entschuldigung. Ja, ich werde manchmal von weggetragen, sozusagen, von mir selbst. Man braucht zur Entwicklung vier Dinge. Man braucht Fähigkeiten, die erlangt man durch Bildung. Man braucht zweitens Stoff sozusagen. Man braucht Geld, oder wenn eine Schule bauen will, braucht Steine, oder ein Haus bauen will, braucht Steine. Wenn er es nicht hat, muss er sich mit Geld Steine kaufen. Das heißt, er braucht finanzielle oder dinglich-sachliche Mittel. Drittens braucht er Freiheit. Er braucht Gestaltungsfreiheit. Wenn ein System so ist, wie in vielen afrikanischen Ländern, dass es 2 Jahre dauert, bis ein Gewerbe genehmigt ist, oder wenn jemand von Abidjan nach Lagos was transportieren will, er 150 Mal Wegezoll zahlen muss, da an irgendwelchen herumlungernden Wegelagerer, so kann man keinen Handel aufziehen. Das heißt, man braucht Gestaltungsfreiheit. Und das vierte ist, das ist das Allerschwierigste. Man braucht den unbedingten Willen voranzukommen. Man braucht Strebsamkeit, ein Wort, das es im Deutschen fast gar nicht mehr gibt. Streben. Sie kennen alle Leute, auch wahrscheinlich unter Studenten, die haben die Fähigkeiten, die haben die Mittel, die haben die Freiheit und machen aus den drei Dingen nichts. So ist das Leben nun mal. Aber dieser vierte Punkt ist kolossal wichtig. Wir können vor allen Dingen beim ersten Punkt helfen. Hilfen dabei, dass Menschen fähiger werden, können eigentlich per se nicht falsch sein. Ich bin aus der Entwicklungshilfe zurückgekommen mit der Überzeugung, dass es nichts Besseres gibt, als dafür zu sorgen, dass Kinder in gute Schulen gehen können. Kinder in die Schulen schicken reicht nicht, sondern es müssen Schulen sein, in denen sie was lernen. Für die Schulen, für schulischen Erfolg am wichtigsten sind die Lehrer, sind nicht die Gebäude, nicht die Schulbücher, sondern sind die Lehrer, die zwei Eigenschaften haben müssen. Sie müssen qualifiziert sein und sie müssen motiviert sein. Und die wichtigsten Bildungsobjekte sozusagen sind Mädchen. Ich bin überzeugt, man kann in Afrika nichts Besseres machen, als in die Bildung von Mädchen zu investieren. Und zwar deswegen, weil das Schicksal der Kinder mehr von den Müttern abhängt als von den Vätern. Allerdings muss ich auch sagen, selbst Bildungshilfe ist ein Problem. Was wollen Sie denn machen? Gut, man kann bei der Lehrerausbildung helfen. Man kann Lehrer qualifizieren. Was ist denn mit der Motivierung, mit der Motivation? Das hat viel mit Pinke-Pinke zu tun. Wollen Sie, dass Deutschland die ghanaischen Lehrer bezahlt oder sonst eines? Es ist auch eine Art Entmündigung, eine partielle Entmündigung, wenn Leute von außen zentrale staatliche Aufgaben wahrnehmen und Dinge wie Bildung sind sicher zentrale Aufgabe jeder staatlichen Organisation. Und wenn man das abgibt an andere Leute, kommt das einer quasi Entmündigung auf diesem Sektor gleich. Ich will nur sagen, es ist wahnsinnig schwierig. Und wenn Sie Gehälter zahlen, wenn Sie also laufende Kosten übernehmen, ist doch immer die Frage, wie kommen Sie da wieder raus? Das ist doch immer das Problem. Also wie man es dreht und wendet, es ist verdammt schwierig. Also dennoch würde ich sagen, bei Bildung helfen ist eine Sache. Das zweite ist Zugang zu materiellen oder finanziellen Gütern. Also Kreditmöglichkeiten. Jedem Menschen auf dieser Welt Kreditmöglichkeiten zusichern. Dass er Zugang hat dazu, dass er sich, wenn er ein Gewerbe starten will, eine Firma oder was auch immer, oder seine Landwirtschaft auf Vordermann bringen will, dass er sich Geld leihen kann, dass er allerdings zurückzahlen muss. Ich bin dafür, dass Afrika allmählich der Realität dieser Welt ausgesetzt wird. Wenn jemand von uns was machen will, wirtschaftlich was in Gang setzen will, er hat das Geld nicht, muss dann zur Kasse gehen, zur Bank und sich das Geld leihen, er muss es zurückzahlen. Das ist die Normalität dieser Welt und ich glaube, es wäre auch fair und es hätte auch was mit Respekt zu tun und Achtung, den Afrikanern zu sagen, pass mal auf, in 10 Jahren muss es soweit sein, dann ziehen wir uns zurück mit Entwicklungshilfe und dann müssen Dinge auf diese Weise laufen.
So, dann kann Herr Wilmsen jetzt noch was sagen, wie der Einzelne Entwicklung gestalten kann, dass man eben durch Spenden auch Gutes tun kann, nicht nur Schlechtes, von dem wir jetzt einiges gehört haben. Und dann können wir noch kurz auf das Thema Fairtrade kommen, das ja dann Thema sein wird, auch bei der nächsten Veranstaltung, jetzt um 18 Uhr, Viertel nach 6. Falls ihr nicht zu müde seid, könnt ihr ja da auch noch hingehen. Aber erstmal Herr Wilmsen.
Also der letzten Aussage von Herr Gebhardt möchte ich in jeder Weise zustimmen. Auch gerade dem Gesichtspunkt, wo ich interessanterweise Augenbewegungen gesehen habe, dass Frauen im Zentrum stehen sollten und Priorität haben sollten. Das ist auch eines meiner Lektionen, die ich gelesen habe oder gelernt habe, dass wenn man knappes Geld hat, auch in der Entwicklungszusammenarbeit und sich entscheiden muss, dann einem Projekt für Frauen oder mit Frauen unbedingt den Vorzug zu geben. Ich habe auf der Bahnreise erzählt, wie ich mal seiner Heiligkeit gegenüber saß, dem Patriarchen von Äthiopien, dem also dort noch heute die Menschen die Füße küssen und mit dem ich also gerungen habe um die Frage, wo eben die Gelder primär hingehen sollten. Und ich habe mit ihm auch besonders stark gerungen um die Frage, dass es mehr Mädchen sein müssen, die in den Projekten, die Geld bekommen haben, von unserer Seite zugutekommen. Also Zustimmung jetzt zu diesem Punkt. Ich möchte Sie zu diesem Schaubild sehr ermutigen. Und zwar, ich kann es Ihnen jedem, der sich vielleicht nochmal an Sie wendet, nochmal per E-Mail schicken.
Wir werden versuchen, das auf die Homepage zu laden.
Ja, also ich kann es Ihnen nochmal zuleiten, damit Sie sich auf die Homepage leiten. Denn es gibt in der deutschen politischen Kultur immer noch so etwas wie Kaiserreich oder wie autokratisches System. Die Deutschen haben viel weniger als die Franzosen, die ja auch viel besser auf die Straße gehen bei Demonstrationen, den Eindruck, jedes Mosaiksteinchen, das ich als Bürger, als Citoyen lege, hat Einfluss auf die politische Geschichte und die Zukunft meines Landes. Das ist in Deutschland noch stark unterentwickelt. Und ich bin der Meinung, die Demokratie ist eine große Mosaiktheorie, dass jeder Beitrag wichtig ist, wenn er in die richtige Richtung geht. Und wir haben hier versucht, also in dem Bereich Entwicklungsländer, Deutschland zu Entwicklungsländern, vier Bereiche aufzuführen, die die Bürger leisten können. Ganz egal, es gibt keine Prioritätenfolge. Wenn ich eben verdammt wenig Zeit habe, während meiner Promotion oder nachher im Berufsleben mit 12 Stunden am Tag, reicht es, wenn ich meine Spende einer Organisation gebe, einer Umweltorganisation oder einer anderen, die in Sachen nachhaltiger Entwicklung oder Gerechtigkeit in der Welt, Menschenrechtsorganisation, Amnesty International, hilft. Ein anderer Beitrag, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, kann ich eben erbringen, indem ich dort Mitglied bin. Also ich bin seit Jahren Mitglied bei Transparency. Zeitlich schaffe ich es nicht hinzugehen, aber ich bezahle meinen Obolus pro Jahr und weiß, die machen eine gute Arbeit in Richtung Korruptionsbekämpfung in Deutschland oder woanders in der Welt. Oder was heute Abend hier zum Glück läuft, was mich von Herzen freut, fairer Handel. Jede Einkaufsentscheidung ist eine potenzielle Entscheidung in die richtige Richtung. Ich kann eine Blödsinn kaufen, wie den vorhin erwähnten Jeep. Ich kann meinen Eltern ins Gewissen reden. Ich kann den Eltern vielleicht ins Gewissen reden, wenn sie jetzt nach Thailand zum Segelurlaub fliegen und noch das Dach ist nicht gedeckt, also ist nicht richtig gedämmt gegen Wärmeverluste. Oder ich kann eben mich als Multiplikator verdingen. Wir sind eben aus der Bahn ausgestiegen mit jemandem, der nach Luxemburg durchfuhr, von Bonn, also bis Luxemburg, gesagt, wie viel Geld bringen Sie denn zurück in Ihrer Tasche? Das heißt also, man kann Leuten ins Gewissen reden, die mit ihren Entscheidungen in die negative Richtung wirken oder kann Menschen ermutigen, Stichwort fairer Handel, in die richtige Richtung ihr Geld auszugeben und ihre Konsumentscheidungen zu treffen. Das wären so beispielhaft einige Bereiche. Das Schaubild kriegen Sie dann über meinen Nachbarn. Und ich kann Ihnen noch etwas ans Herz legen, wenn Sie was zu schreiben haben. Ich bin jetzt der Geschäftsführer ehrenamtlich der Aktion Gemeinsinn. Und wenn Sie auf die Homepage gehen, www.gemeinsinn.de, können Sie eine kleine Schrift sich runterladen oder auch an Freunde weiterleiten, die sich mit dem gezielten Konsumverhalten beschäftigt und Beispiele gibt. Sie sind, genauso wie ich es wäre, völlig überfordert mit im Moment 300 Siegeln, die es in Deutschland gibt. Das sind Schlawiner-Siegel, das sind vorgetäuschte Siegel, das sind blöde Behauptungen, aber wir haben aus 300 Siegeln mit wissenschaftlicher Hilfe des Lehrstuhls in Habers für Konsumökonomik, so heißt es glaube ich in Bonn, haben wir aus 300 Siegeln 13 Mal herausgesucht, die beherzigenswert sind. Und wenn Sie diese als Kaufentscheidungsrichtlinie im Auge haben, haben Sie sich also schon selbst geholfen und auch damit der nachhaltigen Entwicklung in Deutschland. Also www.gemeinsinn.de und dann gehen Sie auf Konsumentenmacht oder Konsumentenkampagne und können sich dann unsere kleine Broschüre, 20 Seiten lang, dieses Format, können sich runterladen und damit also auch mit jeder Einkaufsentscheidung in die richtige Richtung wirken, wie wir sie dringend brauchen. Also ich würde jetzt den Abend verbringen können mit Klimagefahren, anderen Gefahren, geht nicht mehr. Also ich möchte Sie nur ermutigen, da kräftig in Richtung Nachhaltigkeit zu wirken. Und ohne Ihnen gefallen zu wollen, ich bin Ihnen, den Anwesenden, sehr dankbar, dass Sie heute Abend gekommen sind oder Nachmittag gekommen sind und damit Sensibilität und Interesse entwickelt oder gezeigt haben für das Thema, wie kriegen wir eine gerechtere Welt auf die Beine.
So, wir hatten jetzt noch zwei Fragen. Sie haben sich vorher schon gemeldet, glaube ich. Oder nee, der Herr mit dem Blog. Ja.
Papier? Also das wird jetzt für mich ein bisschen schwierig. Wir sind kein homogener Block im Bonner Aufbruch. Wir sind Leute mit... Es ist manchmal furchtbar schwer, sich auf was zu einigen. Ich könnte da Beispiele sagen, das könnten Sie dann schnell nachvollziehen, warum das so ist. Die Geschichte mit Weltwärts sehe ich etwas anders, als der Bonner Aufruf sie verbreitet hat. Ich sehe sie allerdings auch kritisch. Ich finde die jungen Leute gut, die den Unternehmungsgeist haben, rauszugehen und diese Erfahrung zu sammeln. Das finde ich positiv. Die kommen, wenn sie es gut machen, reicher wieder, als sie gegangen sind. An Erfahrungen reicher. Sind anderen Kulturen, anderen Menschen begegnet. All das ist positiv. Es hat nur nach meinem Gefühl mit Entwicklungshilfe nichts zu tun. Das heißt, dieses Geld dürfte nicht aus dem Einzelplan, aus dem Haushaltstopf des Entwicklungshilfeministeriums bezahlt werden. Dagegen wende ich mich, es müsste entweder aus dem Jugendministerium bezahlt werden oder aus dem Bildungsministerium. Aber das hat nun wirklich, wenn junge Leute 12 Tage auf so eine Geschichte vorbereitet werden, und dann 3 Monate da sind oder so. Also das hat mit Entwicklungshilfe, mit bestem Willen nichts zu tun. Ich sehe auch Folgendes kritisch. Weil ich würde insgesamt sagen, nicht wir müssen mehr tun, sondern die Afrikaner müssen mehr tun. Das ist etwas, das ich wirklich deutlich sage. Und das ist auch vorhin von Ihnen gesagt worden, Sie müssen selbst mehr, unabhängig von Kräften von außen vorankommen. Man muss das abschneiden, diese Einflüsse von außen, weil die zu viel negativen Wirkung gehabt haben. Und da ist es eigentlich ein falsches Signal, wenn wir nun wieder Leute nach Afrika und sonst wo schicken. Weil was ist denn da die Meta-Botschaft? Ihr könnt es nicht alleine, wir müssen wiederkommen, euch helfen. Das ist fatal. Ich halte das für vollkommen falsch. Sondern die Botschaft muss genau umgekehrt werden. Wir ziehen ab, damit ihr euch voll entfalten könnt. Wir werden euch nicht mehr im Wege stehen. Und dann könnt ihr die Dinge auch in Eigenverantwortung, auch in eigenem Stil und mit eigenen Methoden gehen. Statt dass wir, wie auch gesagt wurde, immer von außen kommen. Und natürlich bringen wir unsere Denkweise mit unseren Methoden und meinen, die Afrikaner davon überzeugen zu müssen, dass sie es auch so machen müssen. Nein, es gibt viele Wege nach Rom. Also insofern gefällt mir dieses Signal nicht, dass wir nun schon wieder Leute da zu denen hinschicken. Aber das sind 2 Seiten einer Medaille.
Okay, also Herr Gerd, wir haben jetzt noch eine letzte Meldung. So, Herr Wilmsen wollte noch einen Hinweis geben.
Also es war wirklich nicht Ihnen gefallen wollen, dass ich gesagt habe, ich danke Ihnen für Ihr Kommen und Ihr Interesse. Nur mal 2 Dinge zur Unterstützung. Dieses Schulbuch über Entwicklungsländer kriegen Sie kostenlos im BMZ. Also wenn Sie Multiplikator sein wollen oder wenn Sie in irgendeiner Weise bildend tätig sein wollen zum Thema Eine Welt, Entwicklungsländer, können Sie dieses Buch Welt im Wandel im BMZ bestellen. Ich kann es diktieren. Also wenn Sie einfach schreiben BMZ 53113 Bonn, kommt das an die richtige Stelle und dann sagen Sie sich ja bitte ein Exemplar des Schulbuchs Welt im Wandel. Das ist die ältere Version der Weltkarte, ich habe die mal entwickeln müssen. Jetzt gibt es auch eine Weltkarte, eine ganz gute neue des BMZ, die kriegen Sie auch kostenlos. Nutzen Sie auch das Medienverzeichnis des BMZ im Internet, um auch übers Internet oder per Postkarte im BMZ Dinge zu bestellen, die Ihnen helfen könnten, eben als Multiplikator tätig zu werden.
Ja, also im Gegensatz zu Herrn Wilmsen möchte ich euch eigentlich schon gefallen, indem ich sage, dass ich sehr froh bin, dass so viele hier waren und dass auch also wirklich eine Diskussion stattgefunden hat, dass es auch ein paar kritische Worte gab zu einigen Äußerungen. Ich glaube, so macht es auch Sinn. Vielen Dank, schönen Abend und ich empfehle...
Ich wollte sagen, wenn Sie noch was vertiefen wollen, also bei Spiegel Online, bisschen strunzen, muss sein, habe ich 2 Artikel geschrieben. Wenn Sie nur meinen Namen eingeben bei Spiegel Online, können Sie noch mal ein bisschen Ähnliches sehen da. Außerdem ist gut, das Buch zu lesen von Volker Seitz, Afrika wird arm regiert, jetzt in der 4. oder 5. Auflage. Und natürlich lesen, was beim Bonner Aufruf steht, das ist ja ganz klar.
So, vielen Dank, schönen Abend noch.